Schön, dass ihr da seid. Wir sind im Finale unserer Predigtserie. Seit Jahresanfang befinden wir uns in einer Predigtserie, die haben wir getauft: Weniger wird mehr. Weniger wird mehr. Wir haben über Prioritätensetzung gesprochen. Wir haben über Ablenkung gesprochen, über Gebet, über ein bewusstes, ganzheitliches Leben. Und heute will ich mit euch über ein Thema sprechen, das biblisch gesehen unheimlich wichtig ist. Wir werden auch noch herausfinden, wieso. Ich habe diese Predigt genannt: Weniger Fremde, mehr Gastfreundschaft. Weniger Fremde, mehr Gastfreundschaft. Und ich starte mit einer Geschichte von einem Mann, der heißt Tony Campolo. Tony Campolo ist ein Pastor und Autor und Sprecher. Und Tony hat ein Buch geschrieben mit einem wunderbaren Titel. Allein wegen dem Titel lohnt es sich schon, dieses Buch zu kaufen. Der Titel des Buches lautet: The Kingdom of God is a Party. Das Königreich Gottes ist eine Party. Und ich erzähle euch jetzt die Geschichte, mit der er das Buch beginnt. Er lebt in den USA und wird nach Hawaii eingeladen für einen Predigtauftritt, glaube ich. Das steht auch auf meiner Bucketlist. Ich würde auch gerne mal nach Hawaii eingeladen werden zum Predigen. Auf jeden Fall vom Festland bis nach Hawaii, das sind 6 Stunden Zeitunterschied. Das heißt, Tony fliegt dahin und hat richtig Jetlag. Und nachts um 3 liegt er wach im Bett und kann nicht schlafen. Also geht er raus, macht einen Spaziergang und findet ein Diner, also so eine, kann man so sagen, eine Kneipe. Und dieses Diner ist ziemlich schmuddelig und fettig, also ja, halt so eine urige Kneipe. Und er betritt diese Kneipe und da steht ein recht ungepflegter, schleimiger Wirt und sonst niemand. Kein Wunder, wenn die Kneipe so aussieht. Und er setzt sich aber dahin und bestellt einen Donut und einen Kaffee und setzt sich an den Tresen und denkt nach und fragt sich, ob er heute noch einschlafen kann. Und kurz nachdem er reingekommen ist, schwingt die Tür auf und ungefähr 8 bis 9 Frauen betreten die Kneipe. Und Tony merkt sofort, als er sie ansieht, diese Frauen sind Prostituierte. Das war nicht zu übersehen. Und die setzten sich dann an den Tresen und es war auch am Ende nicht zu überhören, denn sie unterhielten sich jetzt ziemlich vulgär über ihren Arbeitstag und über ihre Freier und was sie alles so erlebt hatten. Und Tony wurde innerlich immer kleiner und wollte eigentlich am liebsten die Kneipe sofort verlassen. Aber dann hörte er etwas. Und zwar sagte die Frau, die neben ihm saß, zu der Frau, die neben ihr saß: Du, ich wollte dir einfach nur noch kurz erzählen, ich habe morgen Geburtstag. Ich werde 39. Und die andere Frau reagiert irgendwie total schnippisch und sagt: Ja und? Meinst du, ich mache jetzt eine Party für dich und kaufe dir Kuchen oder was? Was willst du jetzt von mir? Nee, ich wollte einfach nur, dass du es weißt. Ich hab noch nie irgendeine Party gehabt oder Kuchen oder sonst was. Ich wollte es dir einfach nur kurz erzählen. Und Tony hört das und es bewegt ihn. Es bewegt ihn sehr. Er verlässt auch nicht den Raum direkt, sondern er bleibt sitzen. Anstattdessen stehen diese Damen alle irgendwann auf, relativ schnell, nachdem sie ihren Kaffee leer geschlürft haben, und verlassen die Kneipe wieder. Und Tony sitzt da und ihm schwirren diese Worte durch den Kopf. Und irgendwann fragt er den Wirt: Sag mal, sind diese Frauen öfter hier? Da meint der Wirt: Ja, klar. Die kommen jede Nacht um dieselbe Uhrzeit und trinken halt hier ihr Feierabendbierchen. Hast du gehört, was die hier gerade miteinander besprochen haben? Und dann war's dann. Die eine meinte, sie hätte morgen Geburtstag. Ja und? Was würdest du davon halten, wenn ich morgen Nacht nochmal wiederkomme und wir veranstalten eine Geburtstagsparty? Und der Wirt schreit in die Küche: Sag mal, hast du gehört, was der Typ hier gerade gesagt hat? Der will eine Geburtstagsparty für Agnes schmeißen. Was denkst du? Ja, warum nicht? Gesagt, getan. Sie sprechen sich ab. Sie verabreden sich für die nächste Nacht. Tony verspricht, wiederzukommen, die ganze Deko zu kaufen und so weiter. Und der Wirt und seine Frau sind für den Kuchen verantwortlich. Gesagt, getan. Er kommt in der nächsten Nacht schon um 2 Uhr wieder. Also immer noch Jetlag, kann immer noch nicht schlafen. Und er kommt an und stellt fest, scheinbar hat der Wirt ein bisschen was rumerzählt. Denn der Laden ist voll mit offensichtlich vielen Prostituierten. Und die hängen jetzt alle zusammen die Geburtstagsdeko auf. Da steht ganz fett ein Banner, Happy Birthday Agnes und so weiter. Der Geburtstagskuchen ist da mit Kerzen drauf. Und um 3:15 öffnet sich die Tür. Und wie jede Nacht kommt Agnes rein mit ihren Kolleginnen. Und in dem Moment schreien alle, Überraschung! Und Agnes bleibt wie erstarrt stehen und kann keinen Schritt weitergehen. Und alle fangen an und singen Happy Birth und so weiter. Und sie fängt an zu weinen. Sie weiß überhaupt nicht, was sie tun soll. Sie kann sich auch gar nicht mehr bewegen. Und dann kommen zwei andere Frauen und helfen ihr so zum Tresen, weil sie kann nicht. Sie ist völlig getroffen, wie vom Schlag. Und dann setzen sie sie da hin und irgendwann ist das Lied vorbei und sie ist immer noch am Schluchzen und ganz aufgelöst und dann trägt da irgendjemand diese Geburtstagstorte rein mit den Kerzen drauf und sie sieht das und fängt wieder an zu weinen und kann es überhaupt nicht begreifen. Und die wird vor sie hingestellt und alle gucken auf sie und warten, dass sie jetzt praktisch die Kerzen auspustet und sie ist am Weinen und kann nicht und kann nicht und kann nicht. Und irgendwann sagt der Wirt, Agnes, du musst jetzt mal die Kerzen auspusten, sonst mache ich das für dich. Okay, sie versucht sich irgendwie zu fangen. Sie pustet die Kerzen aus und starrt diesen Kuchen an. Und irgendwann sagt der Wirt, also greift schon so das Messer, komm, wir schneiden den jetzt an. Und dann sagt er, Moment. Lass ihn mich einfach nur noch ein kleines bisschen länger angucken. Und dann sagt der Wirt, ja, du kannst mit deinem Kuchen machen, was du willst. Kann ich wirklich? Wäre das für euch okay, wenn ich mit diesem Kuchen ganz kurz nach Hause gehe? Ich will ihn einfach noch ein bisschen länger bei mir haben. Ja, mach mit deinem Kuchen, was du willst. Agnes nimmt den Kuchen. Toni schreibt das so. Sie nimmt den Kuchen und sie trägt den Kuchen wie einen heiligen Gral aus dieser Kneipe raus zu sich nach Hause. Und dann stehen sie da alle mit dieser Deko und keiner weiß ja zurecht, was man machen soll. Und Toni schlägt vor, passt auf, Freunde, wir beten jetzt einfach alle zusammen für Agnes. Was haltet ihr davon? Kommt mal zusammen, wir beten jetzt für sie und dann segnet er sie und ihr nächstes Lebensjahr und so weiter und so fort. Und wenn man diese Geschichte hört, ne, ich würde ja behaupten, diese Geschichte da trieft aus jeder Pore Jesus aus. Wenn man das, und das, bei mir ist das so, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass mich trifft das so an so einer Stelle, da werde ich ganz selten getroffen. Das berührt mich, das bewegt mich. Da läuft etwas fundamental richtig, oder? Toni schreibt über den Moment, als er fertig ist mit Beten, Folgendes. Ich lese euch das mal vor. Als ich fertig war mit Beten, beugte sich Harry, das ist der Wirt, mit einer Spur von Feindseligkeit in seiner Stimme über den Tresen und sagte zu mir, hey, du hast mir überhaupt nicht erzählt, dass du ein Prediger bist. Zu was für einer Kirche gehörst du? Und in einem dieser Momente, in denen man einfach weiß, was die richtigen Worte sind, antwortete ich, gehöre zu einer Kirche, die nachts um 3:30 Geburtstagpartys für Prostituierte schmeißt. Harry wartete einen Moment und hätte fast gegrinst. Und dann antwortete er, nein, das tust du nicht. So eine Kirche gibt es nicht. Wenn es sie gäbe, würde ich ihr beitreten. So einer Kirche würde ich beitreten. Die Geschichte ist schön, ne? Aber die Worte von Harry tun auch weh. So eine Kirche gibt es nicht. Ich glaube, Harry hat recht, auch wenn uns das nicht so gut gefällt. Es ist schwierig, so eine Kirche zu finden. Warum ist das so? Weil Christen und Kirche ziemlich gut darin sind, sich sehr schnell um sich selber zu drehen. Und Christen neigen dazu, sich auch für was Besseres zu halten. Von oben herab zu gucken auf alle, die nicht so sind wie wir, alle, die das nicht so gut machen und so weiter, alle, die noch nicht die Wahrheit begriffen haben. Und das ist eigentlich das Herausforderndste, Kirche und Christen sind häufig nicht da, wo Jesus wäre, wenn er heute leben würde. Jesus wäre nämlich nachts um 3 in fettigen, ekligen Diners und würde mit Prostituierten Geburtstag feiern. So wie Toni. Ich muss von mir selber sagen, ich war noch nicht nachts um 3 mit Prostituierten in einem fettigen Diner und habe Geburtstag gefeiert. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Jesus scheint doch irgendwie anders zu sein. Und wir werden heute sehen, für Jesus war Gastfreundschaft essentiell. Essentiell. Man könnte sogar sagen, also wenn du dir anguckst, was Jesus so gemacht hat, wir haben ja diese 4 Evangelien, kannst du alle 4 durchlesen, du wirst merken, okay, er hat so sein Kerngeschäft und das Kerngeschäft besteht darin, das Reich Gottes, also wenn man so will, den Himmel auf die Erde zu bringen und greifbar zu machen. Und das tut er durch 3 Dinge. Erstens, er heilt Menschen. Zweitens, er befreit Menschen. Und drittens, er sitzt mit den falschen Leuten beim Essen. Das sind die 3 Hauptbeschäftigungen. Das ist das, was er eigentlich die ganze Zeit macht. Und durch diese 3 Dinge macht er greifbar, so ist Gott. Gott sitzt gerne mit den falschen Leuten am Tisch. Was habe ich heute vor mit euch? Ich möchte gerne über eine Gastfreundschaft reden, die im wahrsten Sinne des Wortes wehtut. Wir werden zusammen lernen, wie wir hier, wir als Truppe, wie wir den Himmel auf der Erde greifbar machen können, wie wir ihn schmeckbar machen können, wie wir ihn sichtbar machen können. Ja, du. Du und ich. Unsere Jahresvision haben wir Make Room genannt, was so viel heißt wie schaffe Raum für Gott. Schaffe Raum für Gott und das, was er tun möchte. Und ich will euch heute einladen in eine Praxis von Jesus, die, wenn wir bereit sind, ihr zu folgen und sie zu praktizieren, diese Stadt verändern kann. Weil wir Raum schaffen für das, was Gott tun möchte, durch uns. Seid ihr dabei? Ich habe eine schöne Definition von Gastfreundschaft gefunden von Henry Newman, das ist so ein Autor und Priester gewesen, der schreibt, Gastfreundschaft bedeutet in erster Linie die Gestaltung eines Freiraums, in den der Fremde eintreten und zu einem Freund statt zu einem Feind werden kann. Gastfreundschaft bedeutet nicht, Menschen zu verändern, sondern ihnen einen Raum zu bieten, in dem Veränderung stattfindet. Es geht nicht darum, Männer und Frauen auf unsere Seite zu ziehen, sondern darum, Freiheit zu bieten, die nicht durch Trennlinien gestört wird. Mir fällt gerade ein, ich hätte das eigentlich am Anfang sagen sollen. Wenn ihr eine Übersetzung auf Portugiesisch, auf Englisch oder auf Französisch haben wollt, könnt ihr diesen Code scannen und da findet ihr das. Oder hinter mir. Genau, Dankeschön. Entschuldigung, das hätte ich eigentlich am Anfang sagen sollen. Wisst ihr, was Gastfreundschaft eigentlich direkt übersetzt heißt? Also der biblische Text im Neuen Testament ist auf Griechisch geschrieben und da steht gar nicht Gastfreundschaft. Wir übersetzen das Wort zwar mit Gastfreundschaft, aber wenn man es direkt übersetzen würde, dann würde, also im Griechischen steht das Wort Philoxenia da, das sind 2 Worte, Philo und Xenia. Philo ist die Liebe und Xenia ist das Fremde. Wenn man so will, ist das Wort, was in der Bibel steht, eigentlich Fremdenliebe. Fremdenliebe finde ich sehr, sehr stark. Vor allem heute gibt es ein Wort, das steht dem sehr gegenüber, und zwar die Xenophobie. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Das ist die Angst vor allem, was fremd ist. Aber wir wollen heute über Philoxenia sprechen, über die Fremdenliebe, über Gastfreundschaft. Gastfreundschaft ist nicht ein nettes Thema für Leute, die ein großes Wohnzimmer haben, sondern in der Bibel ist es ein Thema, was total wesentlich ist. Es wird zum Beispiel von Leitern in der Bibel erwartet, dass sie gastfreundlich sind. In 1. Timotheus 5, Vers 10 zum Beispiel, da wird so aufgelistet, was wichtig ist, und da steht unter anderem auch, und ihr sollt auch gastfreundlich sein. Und es gilt nicht nur für Leiter, sondern im Römerbrief schreibt Paulus zum Beispiel, dass alle Christen aufgefordert sind, Gastfreundschaft zu leben. In Römer 12, Vers 13, da schreibt er, macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Ist ein bisschen eine komische Übersetzung eigentlich. Macht es euch zur Aufgabe, ist ein Wort im Griechischen, dikontes heißt das. Und das ließe sich zum Beispiel auch übersetzen, betreibt etwas mit großem Aufwand oder verfolgt etwas als klares Ziel. Es geht nicht einfach nur darum, ein bisschen gastfreundlich zu sein, sondern setzt viel darauf, bemüht euch darum, strengt euch an. Das ist kein Vorschlag für Christen, das ist ein Gebot für jeden von uns. Wir machen das heute an einer Geschichte fest. Diese Geschichte gehört zu den Top 3 der anstößigsten Geschichten des Neuen Testaments, würde ich sagen. Vielleicht sogar, ist es sogar die Top 1, ich weiß nicht, das können wir nach dieser Predigt vielleicht beurteilen. Und ich werde sie euch mal vorlesen. Die meisten von euch, wenn ihr in Kirche groß geworden seid und zur Kinderstunde gegangen seid, zum Kindergottesdienst, da gab es früher ein Lied über diese Person, über die wir heute sprechen werden. Ihr werdet das Lied bestimmt kennen. Die Geschichte steht in Lukas 19, ab Vers 1, und ich lese das Ganze mal für uns vor. Ihr könnt hinter mir mitlesen. Dann kam er, das ist Jesus, nach Jericho und ging durch die Stadt. Und siehe, da war ein Mann namens Zachäus. Kennt ihr noch das Lied? Zachäus war ein kleiner Mann. Ja. Er war der oberste Zollpächter und war reich. Er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei. Doch er konnte es nicht wegen der Menschenmenge, denn er war klein von Gestalt. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus bleiben. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Und alle, die das sahen, empörten sich und sagten, er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte, siehe Herr, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemandem zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich werde euch jetzt mitnehmen. Wir werden Stück für Stück durch diesen Bibeltext durchgehen. Und am Anfang lesen wir einfach nur davon, Jesus kommt durch Jericho. Dann kam er nach Jericho und er ging durch die Stadt. Eigentlich hat er gar nicht vorgehabt, dort zu bleiben. Er war auf dem Weg nach Jerusalem. Es war eine Durchreise. Und siehe da, war ein Mann namens Zachäus. Diese Geschichte hat eine unglaubliche Tiefe. Das wird zum Beispiel an dem Namen von Zachäus deutlich. Denn Zachäus kommt vom hebräischen Verb Zacher oder Sacher und bedeutet rein sein oder unschuldig sein. Was sehr lustig ist, wenn man sich Zachäus anschaut. Er verkörpert nämlich genau das Gegenteil. Das sagt er in dem Satz auch direkt danach. Da war ein Mann namens Zachäus, er war der oberste Zollpächter und er war reich. Dieser Satz sagt sehr, sehr viel aus in der damaligen Zeit. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind 2000 Jahre zurückversetzt. Und in diesem Land zu der damaligen Zeit herrschten die Römer mit eiserner Hand. Die Römer waren eine Besatzungsmacht, die die Juden seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten eigentlich zu dem Zeitpunkt schon unterdrückten, ausquetschten, Steuern ausquetschten aus diesem Volk, so wie in vielen anderen Ländern auch. Und da machten sie sich nicht selber die Hände schmutzig, sondern sie warben mit viel Geld Juden an und die sollten das übernehmen. Die sollten ihre Landsleute ausquetschen. Und Zachäus war einer davon. Aber er war nicht irgendeiner davon, sondern wir lesen, er war der oberste Zollpächter. Eine Zollpacht ist praktisch, stell dir vor, die ganze Stadt ist in viele Pachten unterteilt, ja, und die kannst du dir dann mieten, wenn man so will. Da gehst du zu Zachäus und mietest sie dir bei Zachäus. Und wenn du bei Zachäus das gemietet hast, kannst du dich dann danach da hinsetzen und von Leuten Zoll verlangen und Geld verdienen. Und Zachäus lebte davon, dass in Jericho Hunderte Zoll verlangten und Abgaben an Zachäus lieferten. Wir können davon ausgehen, Zachäus war ein ziemlich rücksichtsloser, smarter, geldgieriger Typ. Kein Wunder, dass den keiner leiden konnte. Weil alle waren am Leiden durch ihn. Er war ein absoluter Unmensch. Dieses Lied aus der Kinderstunde von früher, das verharmlost das so ein bisschen. Zachäus war ein kleiner Mann. Das war kein kleiner Mann. Das war ein smarter Mann, der genau wusste, wo er bei Leuten draufdrücken musste, um richtig Kohle zu bekommen. Damit ihr euch ein bisschen besser vorstellen könnt, was eigentlich für ein Gefühl im Bauch von den Menschen war, habe ich mal eine Frage an euch. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal den Namen Arafat Abou-Chaker gehört hat. Habt ihr schon mal gehört? Arafat Abou-Chaker, ich habe ein Bild mitgebracht, ist ein Clan-Chef in Berlin. Der, wenn man so will, der Chef des Abou-Chaker-Clans. Das ist ein Mafia-Clan. Die leben von Schmiergeld, von Prostitution, von Erpressung, von allerlei Machenschaften. Und die sind so groß und so einflussreich, dass denen noch keiner verknacken konnte. Der wird am Ende immer freigesprochen vor Gericht. Weil die Zeugen alle irgendwie nicht mehr da sind. Mangels Beweise und so weiter und so fort. Aber jeder weiß, dass er und seine Brüder und Cousins alle richtig Dreck am Stecken haben. So war Zachäus. Einer, der über dem Gesetz stand. Einer, dem keiner was konnte. Wenn du dich mit dem angelegt hast, hattest du ein Problem. Deswegen hat sich keiner mit ihm angelegt. So einer war Zachäus. Und jetzt heißt es von Zachäus, er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei. Um zu sehen, wer er sei. Das ist irgendwie eine interessante Formulierung. Dieses Suchen im Griechischen ist ein sehr, sehr starkes Wort. Es lässt sich auch mit Eifern oder mit Sehnen übersetzen. Er sehnte sich nach Jesus. Er eiferte nach Jesus. Er hatte ein Verlangen nach Jesus. Er war an ihm interessiert. Er wollte wissen, was hat es mit dem auf sich? Warum finden den alle so interessant? Doch er konnte es nicht wegen der Menschenmenge, denn er war klein von Gestalt. Kleine lustige Randnotiz. In dem Text ist nicht klar, ob Zachäus klein ist oder ob Jesus klein ist. Da steht nur, er war klein von Gestalt. Kann auch sein, dass die Menschenmenge einfach so groß war und Jesus so klein war. Also, ist auch nicht so wichtig. Also, denn er war klein von Gestalt. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf. Das finde ich irgendwie schön. Zachäus versucht, Jesus zu sehen, aber stellt dann fest, dass Jesus ihn sehen will. Zachäus ist auf der Suche, aber er weiß gar nicht, dass Jesus schon viel länger auf der Suche ist nach ihm. Jesus geht sehr zielstrebig auf diesen Baum zu und er schaut drauf. Maulbeerfeigenbäume hatten sehr große Blätter. Da konntest du dich sehr gut drin verstecken. Ich glaube nicht, dass der den, da waren ja auch, was weiß ich, wie viele Leute drumherum. Ich glaube nicht, dass der den hätte sehen müssen. Aber er guckt sehr gezielt darauf. Hier sehen wir die Haltung Gottes. Jesus hält Ausschau nach Zachäus. Er sucht den, den keiner sucht. Er sieht den, von dem jeder weggucken würde. Jeder würde die Straßenseite wechseln, wenn er Zachäus begegnen würde. Auf den Boden spucken, wegschauen, wie Luft behandeln. Aber was macht Jesus? Er sucht, er schaut hoch und er spricht ihn beim Namen an. Was würden wir wohl an unserer Stelle, was würden wir wohl an Jesu Stelle zu Zachäus sagen? Zachäus, du bist ein ziemlich widerlicher Typ. Du bist ein Kollaborateur, du unterdrückst deine Brüder und Schwestern. Du hast deinem eigenen Volk das wirtschaftliche Blut ausgesaugt und das im Auftrag von diesen Heiden, die an andere Götter glauben als wir. Du hast dein Land und du hast deinen Gott verraten. Der Hass dieser ganzen Menschen hier in Jericho, der ist gerechtfertigt. Voll und ganz. Du musst deine Arbeit aufgeben, du musst Buße tun, du musst zur zeremoniellen Reinigung nach Jerusalem gehen, du musst wieder zurückkehren nach Jericho und du musst dich fortan bemühen, das Gesetz zu halten. Und wenn du all das tust, dann werde ich vielleicht bei meiner nächsten Reise nach Jericho in dein frisch gereinigtes Haus einkehren und dir gratulieren, dass du dich so toll verändert hast. Das würden wir vielleicht sagen. Das hätten wahrscheinlich alle Landsleute gedacht, dass Jesus genau das sagen würde. Und dann lesen wir: Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus bleiben. Und man liest also schnell drüber. Aber ihr Lieben, das war gesellschaftlicher Selbstmord, den Jesus da beging. Das war absoluter Sprengstoff. In deinem Haus bleiben, wir müssen verstehen, was das bedeutet. Der Kontext damals war, die Juden haben ja eine lange Geschichte gehabt zu diesem Zeitpunkt, schon über 1000 Jahre. Und viele Jahrhunderte dieser Geschichte hatten sie einen Tempel, den Tempel Gottes. Und es gab viele Reinheitsgebote, denn dieser Gott, von dem haben wir heute schon gesungen, ist heilig, er ist anders als die Menschen. Und deswegen gab es viele besondere Rituale, wie man sich reinigen konnte, um diesen Tempel betreten zu dürfen. Problem: dieses Volk hat so oft missgebaut und Gott so oft enttäuscht, dass Gott irgendwann gesagt hat, wisst ihr was, ihr könnt euer Ding machen, ich bin raus. Und dann kamen andere Völker und haben das Volk Israel überfallen und haben den Tempel zerstört. Ja, und jetzt war irgendwie Feierabend. Was macht man denn jetzt? Der Tempel war der Mittelpunkt ihres Glaubens. Und sie wurden ins Exil weggeführt. Da gab es dann sowieso keinen eigenen Tempel mehr, da gab es ganz viele andere Sachen. Aber sie hatten ja, sie wussten von ihrem Gott. Und dann haben sie sich überlegt, wir übertragen das mit dem Tempel einfach auf unsere Häuser. Wir sagen ab jetzt einfach, das Heim ist der Tempel, der Vater des Hauses ist der Priester, der Esstisch ist der Altar und die Mahlzeit, jedes Essen, was wir zu uns nehmen, ist ein Opfer. Und so haben sie praktisch ihr Haus zu einem Ort des Gottesdienstes gemacht. Eigentlich ein sehr schöner Gedanke, eine Notlösung, wenn man so will. So, und jetzt gab es praktisch religiös sehr eifernde, motivierte Leute, die nannten sich Pharisäer. Das war, wenn man so will, so eine religiöse Strömung unter den Juden. Und die haben gesagt, Freunde, das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Wir müssen eigentlich jetzt alle anfangen, nach den Geboten zu leben, nach denen damals die Priester gelebt haben. Wir alle müssen uns bemühen, darum rein und heilig zu leben. Weil dass wir so in der Patsche sitzen, das liegt nur daran, dass wir alle so sündig leben. Wenn jeder von uns gerecht leben würde, dann würde Gottes Reich sichtbar werden, dann würde er uns helfen. Das bedeutete, wenn du dich daran halten wolltest, wenn du mit dieser Vision leben wolltest, dass alles gut wird, weil wir uns anstrengen und uns um Heiligung und Reinheit bemühen, dann musstest du dir gut überlegen, wen du in dein Haus einlädst. Du konntest nicht einfach irgendwen einladen. Nachher hat er sich irgendwo religiös verunreinigt und wenn du dir so jemanden ins Haus holst, ja, dann ist dein Haus auch unrein. Also hast du dir sehr gut überlegt, wen du einlädst. Ein Priester oder ein Propheten, das ist sowas, hat man sich gerne eingeladen. Was du auf gar keinen Fall tun würdest, ist, du würdest keine Heiden einladen. Du würdest nicht mal mit Heiden reden. Weil du könntest dich ja verunreinigen. Was du auf gar keinen Fall tun würdest, du würdest auf gar keinen Fall mit Zolleinnehmern reden oder mit Prostituierten. Das waren die dreckigsten Menschen nach ihrer Vorstellung. Und Jesus tut genau das. Und es hat für richtig Stress gesorgt. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Wenn ich Zachäus wäre, hätte ich wahrscheinlich genauso reagiert. Weil zu Zachäus ist niemand eingekehrt. Keiner war Gast bei ihm. Keiner wollte Gast bei ihm sein. Der hatte zwar richtig Kohle. Der hätte auch wahrscheinlich ein fettes Haus gehabt. Gutes Essen. Aber soll ich euch was sagen? Er saß immer alleine am Tisch. Weil keiner wollte zu ihm kommen. Er steigt freudig vom Baum herunter. Und jetzt kommt's. Und alle, die das sahen, empörten sich und sagten, er ist bei einem Sünder eingekehrt. Den Tisch mit jemandem zu teilen zur damaligen Zeit bedeutete Verbrüderung. Es bedeutete Einheit. Es bedeutete, ich mache mich eins mit jemandem. Was Jesus hier tut, ist, und so haben die Leute das verstanden, er verbindet sich mit den Sünden von diesem Zolleinnehmer. Er verbindet sich mit dem Abschaum unserer Gesellschaft. Damit ihr das so ein bisschen spüren könnt, stellt euch mal vor, ich will euch erzählen, Freunde, morgen fahre ich nach Thüringen, einen Freund von mir besuchen und ich werde bei dem Abendessen, weil ich den so gerne habe. Und dieser Freund ist Björn Höcke. Was würdet ihr denken? Oh ja, kann man ja mal machen. Nein, ihr würdet denken, falls du nicht weißt, wer Björn Höcke ist. Björn Höcke ist wahrscheinlich der bekannteste rechtsextreme Politiker in unserem Land. Ich kenne ihn nicht, bin jetzt einfach mal als Beispiel genommen. Du würdest sofort denken, ah, Felix hat also rechtsextreme Ansichten. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich bei ihm zu Tisch sitzen würde, man würde mich sofort mit ihm identifizieren. Und so müssen wir das uns vorstellen bei Jesus. Dass er bei Zachäus zu Gast sein will, das war nicht neutral oder so. Das war ein absoluter Eklat. Wie kann er nur? Weiß er nicht, was das für ein Sünder ist? Weiß er nicht, wie der uns alle ausgenommen hat? Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte, Moment, Klammer auf, hier ist jetzt ein Szenenwechsel drin. Er ist vom Baum runtergekommen und die Leute sagen, seht, er ist eingekehrt. Also das ist jetzt nicht ein Gespräch, was an dem Baum stattfindet, sondern Jesus ist jetzt schon bei Zachäus eingekehrt und sie sitzen schon bei Tisch und beim Essen. Und was passiert jetzt hier? Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte, siehe Herr, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemandem zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Das ist irgendwie spannend. Warum passiert das? Wir lesen nichts davon, dass Jesus dem jetzt die Ohren lang gezogen hat und gesagt hat, hör mal Freundchen, ich bin jetzt hier zwar bei dir Gast und so, ne, aber du weißt schon, bei dir ist die Kacke richtig am Dampfen. Du musst dich jetzt schon mal ein bisschen am Riemen reißen. Nein, gar nichts davon. Diese unverdiente Liebe und Gastfreundschaft. Und vielleicht sage ich mal ganz kurz was zur Gastfreundschaft. Wir denken ja, Gastfreundschaft bedeutet, ich mache mein Haus für jemanden auf, der mein Gast ist. Das ist auch richtig so. Aber Gastfreundschaft ist mehr als das. Es ist eine Haltung. Jesus ist zwar selbst zu Gast, aber dadurch, dass er zu Gast ist, lebt er Gastfreundschaft. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe vorher diese kleine Definition vorgelesen. Er schafft den Raum, wo Zachäus nicht Feind, sondern Freund werden kann. Das ist die Gastfreundschaft, die Jesus hier lebt. Und diese Gastfreundschaft, diese unverdiente Liebe, die Jesus Zachäus zuteil werden lässt, die verändert sein Herz. Die sorgt dafür, dass in ihm hochkommt, ich merke, ich habe irgendwas falsch gemacht. Das ist spannend, weil er muss da gar nichts zu sagen. Er spürt in der Gegenwart von Jesus, er spürt in der Gegenwart Gottes, was richtig und was falsch ist, was dran ist. Und dann sagt er, ich gebe die Hälfte den Armen. Und wenn ich von jemandem zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Wisst ihr, was spannend ist? Das religiöse System der damaligen Zeit hat es nicht geschafft, das Herz von Zachäus zu verändern. Jesu Liebe hat es geschafft, das Herz zu verändern. Und wisst ihr, was ich auch interessant finde? Es gibt eine andere Figur im Lukas-Evangelium, den sogenannten reichen Jüngling. Der reiche Jüngling kommt zu Jesus und sagt, Lehrer, was muss ich tun, um ins Reich Gottes zu kommen? Könnte ein ähnlicher Typ gewesen sein wie Zachäus. Was muss ich tun, um ins Reich Gottes zu kommen? Und dann sagt Jesus, Er zählt ihm letzten Endes die Gebote des Alten Testaments auf. Und dann sagt der reiche Jüngling: Lehrer, das habe ich alles gemacht. Und dann sagt Jesus zu ihm: Dann verkauf alles, was du hast, und gib es den Armen. Und dann geht er weg, weil er will nicht verkaufen. Er hat nämlich sehr viel Geld. Ist doch spannend, dass er zu dem Typen sagt: Verkaufe alles, was du hast. Aber hier verkauft er nur, der gibt nur die Hälfte weg. Ist das nicht unfair? Soll ich euch sagen, wo der Unterschied ist? Der liegt in einem Wort. Der reiche Jüngling sagte: Lehrer. Lehrer. Was sagte Zachäus? Herr. Herr. Zachäus vertraute Jesus. Das war nicht nur ein Lehrer von vielen, nein. Zachäus hat verstanden, hier ist etwas völlig anders. Und Jesus geht mit ihm auf den Weg. Das Interessante ist, Jesus hat das ja nicht mal befohlen. Der kam da selber drauf. Nicht als Lehrer, sondern als Herr hat er ihn anerkannt. Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil geschenkt worden. Weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das, was hier passiert, ihr Lieben, ist vollkommen ungerecht. Völlig ungerecht. Unfair. Oder? Vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber das ist doch unfair. Er hat es doch überhaupt nicht verdient. Ja, das stimmt. Genau das ist der Punkt. Er hat es nicht verdient. Dass Gott hier einkehrt, ist praktisch ein Bild für die gute Nachricht, für das Evangelium von Jesus Christus. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Zachäus hat vielleicht die Augen offen gehalten, aber Jesus war es, der ihn aufgesucht hat. Gott war es, der sich auf den Weg zu ihm gemacht hat. Und Jesus hat angeklopft und wurde aufgenommen. Jesus kehrt ein in dieses völlig unreine, besudelte, von mafiös verdientem Geld gekaufte und gebaute Haus. Er geht da rein und er macht es rein. Gott kommt in dieses Chaos, wenn man so will, in diese Baustelle von Leben, in dieses unliebenswürdige Leben und macht es liebenswürdig. Durch seine Liebe. Und das ist diese unverschämte Liebe von Jesus, diese Tischgemeinschaft, die Jesus dort mit Zachäus gepflegt hat, das war was unheimlich Intimes. Und dort kommt kein Wort von Reue, von Buße, von hättest du mal, von du solltest, aber nichts davon lesen wir. Gar nichts. Gar nichts. Auch dieser Mann ist ein Sohn Abrahams. Sohn Abrahams müssen wir uns vorstellen. Abraham ist sozusagen der Urgroßvater von diesem Volk Israel. Dieses Volk Israel, was ja diese religiösen Regelungen auf sich gelegt hat und so weiter. Und da war sehr klar, wer dort dazugehören konnte und wer nicht. Zachäus gehörte nicht mehr dazu. Er war ein Ausgestoßener. Er war wie die Heiden. Aber was sagt Jesus hier? Nein, Freunde. Auch dieser Mann ist ein Sohn Abrahams. Dieser Mann ist Teil der Familie Gottes. Nicht, weil er so toll ist, sondern aus Gnade. Und das ist die Botschaft, ihr Lieben, von der liebenden Rettung Gottes. Er sucht uns, er sucht dich. Er kommt zu dir auch heute und er will bei dir sein. Er will diese Tischgemeinschaft mit dir. Egal, was Leute über dich sagen. Egal, was Leute um dich herum sagen. Egal, wie unwürdig du dich hältst. Egal, wie diese letzte durchzechte Nacht war. Egal, wie oft ihr euch zu Hause schon gestritten habt. Egal, wie der Kontostand aussieht. Egal, wie dein Lebenslauf aussieht. Er will zu uns kommen. Ihr Lieben, diese Stadt, in der wir hier leben, ist voll mit Menschen wie Zachäus. Diese Stadt ist voll mit einsamen Menschen. Mit wütenden Menschen, mit verzweifelten Menschen, mit kaputten Menschen, mit hoffnungslosen Menschen. Und wenn wir hier, und das will ich, da will ich uns alle nochmal dran erinnern, wir haben hier nicht Kirche gegründet, damit wir hier zusammen jetzt auch das immer netten Gottesdienst haben und uns alle schön selbst beweihräuchern. Hier sind ganz viele freie Stühle. Und die sind hier auch ganz bewusst. Wir werden auch immer dafür sorgen, dass hier freie Stühle sind. Und wenn wir keine freien Stühle mehr hinstellen können, dann werden wir hier keinen Gottesdienst mehr feiern. Dann werden wir irgendwo hingehen, wo wir wieder freie Stühle hinstellen können. Weil jeder eingeladen ist. In dieser Stadt ist jeder eingeladen. Das ist mir so wichtig, dass uns das bewusst ist, dass wir keine, es ist keine Hobbykirche hier. Wir machen genau das, was Jesus damals auch gemacht hat. Es gibt hier viele Menschen, wie Zachäus. Und soll ich euch was sagen? So laut wir auch rufen, die werden nicht einfach kommen und sich auf irgendeinen leeren Platz setzen. Die werden nicht mal ein Kirchengebäude betreten. Die werden auch nicht hier in Scala zum Gottesdienst kommen. Die sitzen, bildlich gesprochen, die Straße runter in irgendeinem Baum und gucken. Und gucken dich an. Die wissen, dass du Christin bist oder dass du Christ bist. Und sie gucken auf dich. Und sie wollen sehen. Sie beäugen das kritisch. Vielleicht zeigen sie das nicht. Aber sie wissen das. Wollen wir Jesus ernst nehmen und auch sie zu uns einladen? Wollen wir sie sehen, wie sie auf ihren Bäumen sitzen und sie ansprechen und sie einladen? Hey, hast du Lust auf einen Kaffee? Hey, hast du Lust auf ein Abendessen? Hey, wir wohnen zwar schon 3 Jahre nebeneinander, aber wollt ihr nicht mal zum Essen vorbeikommen? Einen Raum schaffen. Die Einsamen, die Wütenden, die Unliebenswürdigen, die Schamlosen, die Ausgegrenzten. Es gibt so viele. Wisst ihr, es gibt Menschen, die haben bewusst Fehler gemacht oder leben bewusst in keine Ahnung was für mafiösen Strukturen oder so. Aber es gibt auch Menschen, die sind ausgegrenzt, nicht weil sie was falsch gemacht haben, sondern einfach, weil ihnen, wenn man so will, das Schicksal böse mitgespielt hat. Die an irgendwas leiden, die irgendeine Krankheit haben, die irgendein Handicap haben. Und auch unsere Gesellschaft, vielleicht nicht religiös motiviert, aber unsere Gesellschaft ist sehr gut darin, Menschen auszugrenzen. Manfred Spitzer ist ein Psychologe, der hat ein Buch über Einsamkeit geschrieben. Das macht sehr betroffen, dieses Buch. Der schreibt, chronischen Stress können wir in der Gemeinschaft mit unseren Mitmenschen abbauen. Wenn wir hingegen ein zurückgezogenes Leben führen und dauerhaft Einsamkeit empfinden, führt dies zu chronischen Krankheiten und zu einer deutlichen Erhöhung der Sterblichkeitsrate. Einsamkeit ist gefährlich. Die Menschen um uns herum leiden an Einsamkeit. Und Gott hat uns hier hingestellt, in diese Stadt. Er wollte, dass hier Kirche entsteht. Warum? Damit Menschen aus dieser Einsamkeit rauskommen können. Und viele von denen werden hier nicht hinkommen, wenn du sie nicht vorher zu dir einlädst. Wenn du nicht vorher mit ihnen Kaffee trinken gehst. Diese Menschen wohnen links und rechts neben dir. Und die Frage ist, was würde Jesus tun, wenn er du wäre? Was wird dann passieren? Wenn er deinen Alltag hätte, wenn er deine Ressourcen hätte. Ich glaube, unverschämte Gastfreundschaft ist die Jesus-Methode, wie wir in dieser Stadt die gute Nachricht verbreiten können. Es ist tatsächlich schwieriger geworden als früher, von Jesus zu reden. Menschen lehnen gerne schnell ab. Vor allem, wenn man sie irgendwo auf der Straße oder sowas anspricht, dass ganz, ganz wenige sind an dieser Stelle offen für etwas. Aber Gastfreundschaft schafft einen Raum, schafft Vertrauen, wo man sich auf Augenhöhe über die Fragen des Lebens unterhalten kann. Was wollen wir für eine Kirche sein? Wollen wir eine Kirche für diese Stadt sein? Ich lade euch mal ein, für euch die Augen zu schließen. Vielleicht sind ja während dieser Predigt sogar irgendwelche Gesichter von Menschen vor dir aufgetaucht, die du einladen darfst. Manche von euch fragen sich vielleicht, ob das wirklich so ist. Ob sie hier wirklich willkommen sind. Ob sie mit ihrer Geschichte hier wirklich richtig sind. Und ich kann dir sagen, ja, das bist du. Du bist hier willkommen. Am Tisch Gottes, hat Toni vorher schon drüber geredet, am Tisch Gottes bist du willkommen. Jeder ist am Tisch Gottes willkommen. Manche von euch sagen vielleicht, ja, das mit Zachäus ist alles schon eine schöne Geschichte, aber nicht bei mir. Nicht nach dem, was ich getan habe. Jesus kann bei mir nicht mehr einkehren. Ich habe schon so oft falsch gemacht. Da ist so viel kaputt gegangen. Ich habe so viele kaputte Beziehungen hinter mir. Meine Sucht, meine Abhängigkeit, mein Hass, meine Wut. Alles so eingefahren. Und ich bin ohnmächtig, ich kann nichts tun. Die Frage, die ich dir stellen will, ist, glaubst du ihm oder dir selbst? Du sitzt in deinem Baum und er steht unten am Baum. Und die Frage ist, ob du auf ihn hörst. Er möchte bei dir einkehren. Er möchte Tischgemeinschaft mit dir. Ganz egal, wie oft das alles schon schiefgegangen ist. Gott spricht hier und jetzt zu dir. Öffne dein Herz. Vielleicht bist du Jesus auch schon begegnet, er ist schon bei dir eingekehrt. Du hast seine Liebe schon gespürt, seinen Blick. Du hast diese Tatsache gespürt, dass er wirklich für dich ist. Du merkst, wie dich dieses Heil, was er dir bringt, tief im Innern bewegt. Ich möchte dich einladen, den nächsten Schritt zu tun. Ihm deine Liebe zu schenken. Er liebt dich so, wie du bist. Aber er will nicht, dass du so bleibst, wie du bist. Sondern er will, dass du aus den Mustern rauskommst, die dir nicht gut tun, aus den sündigen Mustern deines Lebens. Er will dir helfen. Und manche von euch sitzen hier und glauben, sie könnten nicht gastfreundlich sein. Denn was hast du schon zu geben? Du hast kein Geld, du hast kein schönes, großes Wohnzimmer, du hast keine Zeit, du hast die Kinder, du hast die Eltern. Du hast Verpflichtungen, was auch immer. Oh doch, sage ich dir, oh doch. Du kannst gastfreundlich sein. Gastfreundschaft ist nichts für Leute mit einem großen Haus. Es ist eine Haltung. Es ist eine Haltung. Was hat Henry Newman gesagt am Anfang meiner Predigt? Gastfreundschaft bedeutet in erster Linie die Gestaltung eines Freiraums, in den der Fremde eintreten und zu einem Freund statt zu einem Feind werden kann. Hier steht nichts von Wohnzimmer. Es kann auch der Kaffee in der Mittagspause sein. Es kann ein Gespräch sein. Egal wo, auf der Parkbank, bei McDonald's, in deiner super kleinen, krausigen Küche, inmitten von den wuselnden Kindern. Du kannst gastfreundlich sein, wenn du bereit bist, Jesus zu folgen. Du kannst diesen Raum gestalten, in dem andere ankommen können und sich gewertschätzt fühlen. Und als letztes will ich ein paar von euch ansprechen, die merken, dass dieses Thema irgendwie sie besonders packt. Du bist gastfreundlich und dieses Vorbild und der Aufruf von Jesus, das spricht dich irgendwie besonders an. Und ich glaube, Gott möchte unter uns Menschen eine besondere Begabung zur Gastfreundschaft schenken. Manche von uns will er besonders befähigen, Räume zu kreieren, in ihren Wohnungen oder sonst wo, in dem der Himmel greifbar wird. Wo Fremde zu Familie werden. Wo Raum geschaffen wird. Vielleicht konntest du dich irgendwo wiederfinden bei diesen Beispielen. Und einfach kurz still werden und Gott einladen. Jesus, du bist uns hier willkommen. Du bist hier. Ich bitte dich, dass du uns jetzt begegnest. Jedem hier ganz persönlich. da, wo wir es brauchen. Denn du bist gastfreundlich zu uns. Du willst aufrichten, du willst in den Arm nehmen, du willst freisetzen, du willst heilen, du willst versöhnen, du willst befähigen. Tu du jetzt, was dir gefällt.